D-Radio Wissen. Mein Studium.
Mit Armin Himmelrath. Luke, ich bin dein Moderator.
Und jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich, was machen die denn da für einen Unsinn in der Redaktion und im Studio? Warum machen die diesen Quatsch? Warum diese albernen Anklänge an Star Wars? Naja, das hat zu tun mit dem Studienfach, das wir heute vorstellen. Dafür stülpen sich Moderatoren schon mal einen Eimer über den Kopf. Es geht um die Photonik. Das Lexikon sagt, die Photonik beschäftigt sich mit der Anwendung von optischen Verfahren und Technologien auf die Bereiche der Übertragung, Speicherung und Verarbeitung von Informationen. Wir haben das mal schnell noch um die Laserschwerter ergänzt. Aber es ist klar, in Photonik, da steckt ja das Wort Lichtteilchen drin, Photon und die griechische Endsilbe ik. Und damit ist das also ganz laienhaft gesprochen so etwas wie die Lichtwissenschaft. Und die gibt's wirklich als eigenen Studiengang. Hier ist unser Faktencheck.
Worum geht's?
Photoniker kümmern sich um alles, was mit Licht zu tun hat. Sie entwickeln Laserstrahlen, mit denen man Aluminium schweißen kann oder auch Hautkrebs heilen. Sie bauen Mikroskope, die eine glatte Fläche so hoch auflösen, dass die aussieht wie ein Hochgebirge. Oder sie sammeln Sonnenlicht, um daraus mit Hilfe von Solarzellen Energie zu machen oder einfach nur über Glasfaserkabel in dunkle Räume zu leiten. Grundlage für all diese Anwendungen sind die Eigenschaften von Licht, die im Studium vermittelt werden. Dabei werden die Potenziale des Lichtes an den Universitäten eher als theoretische Physik vermittelt, während Photonik an den Fachhochschulen eher anhand von praktischen Aufgaben gelehrt wird.
Wo kann ich das studieren?
Photonik kann man als Masterstudiengang an rund 15 Hochschulen in Deutschland studieren, zum Beispiel in Wildau, Ilmenau oder in München.
Wie bewerbe ich mich?
Grundsätzlich bewirbt man sich direkt bei den Hochschulen. Wichtig ist, dass man einen Bachelor-Abschluss in einer verwandten Natur- oder Ingenieurswissenschaft hat. Welche Abschlüsse das genau sind, erfährt man bei den einzelnen Hochschulen.
Die wichtigsten Informationen zum Fach Photonik. Das Fach ist also stark naturwissenschaftlich geprägt. Das ist klar, wenn es auf einem Bachelor in Physik, Chemie oder auch der Biologie aufbaut. Und Experten sagen, die Photonik, die soll für das 21. Jahrhundert so wichtig sein, wie es im 20. Jahrhundert die Elektronik war. Das ist für das Bundesbildungsministerium Grund genug, ziemlich viel Geld in diesem Bereich in die Forschung hineinzustecken. 400 Millionen Euro werden da in den nächsten 4 Jahren fließen. Das klingt gut, das klingt nach Zukunft. Und einer, der sich darüber ganz bestimmt sehr freut, das ist Patrick aus Wildau. Wildau muss man jetzt vielleicht nicht unbedingt kennen, liegt im Landkreis Dahme-Spreewald, direkt neben Berlin quasi. Und dort gibt's die größte Fachhochschule Brandenburgs. Und Patrick, der hat uns erzählt, warum er sich gerade in Wildau für das Fach Photonik entschieden hat.
Mein Name ist Patrick Steglich, ich studiere Photonik Master an der TH Wildau und es ist sehr interdisziplinär, das heißt man hat Elektronik, Mechanik, was die ganzen Grundlagen der Physik betrifft und die Umsetzung der Theorie in die Praxis ist ja jetzt nicht zwangsläufig als Physiker gegeben, aber hier ist es wirklich so, dass man Veröffentlichungen von Physikern aus aller Welt liest, sich selber seine Gedanken drüber macht und das dann tatsächlich auch in ein fertiges Produkt oder in einer Entwicklung umsetzen kann. Und während der Ausbildung haben wir auch ein Fach, das nennt sich Forschung und Entwicklung. Das heißt, wir sind selbstständig für ein Projekt verantwortlich. Zum Beispiel habe ich elektrooptische Polymere untersucht. Und damit kann man Datenübertragung betreiben. Nun sind wir bei der Entwicklung von einem elektrooptischen Modulator. Das ist ein Schalter auf optischer Basis. Der Vorteil liegt ganz klar bei den flexiblen Substraten. Das heißt, man ist jetzt nicht mehr auf einen Chip angewiesen, der starr ist. Man kann das jetzt zum Beispiel auch drucken, auf Kleidung beispielsweise. Man spricht mittlerweile schon von einer intelligenten Kleidung. Man kann zum Beispiel dann sein Handy einfach an seinen Pullover anschließen, hat dann ein Headset meinetwegen. Oder man hat einen GPS-Empfänger oder so eingewebt. Träume als Student hat man noch viele. Man hofft immer noch, in einer großen Fachzeitschrift wie der Nature veröffentlicht zu werden, dass man später mal seine eigene Erfindung in der Hand hält und man kann sagen, ich hatte meinen Beitrag geleistet.
Patrick aus Wildau über sein Fach Photonik und über seine Hoffnungen und Träume für die berufliche Zukunft. Bis dahin dauert es natürlich noch ein bisschen, deshalb schauen wir erstmal ins Hier und Jetzt, genauer gesagt in den Studienalltag. Denn ganz gleich, ob Photoniker später mal an Datenübertragungen mit Licht forschen, ob sie Laserstrahlen entwickeln zur Hautkrebsbehandlung oder Sonnenlicht über Glasfaserkabel in Innenräume leiten, die grundlegenden Eigenschaften des Lichts, die müssen bei solchen Experimenten und Forschungen immer beachtet werden. Und dazu gehört zum Beispiel, dass Licht aus Wellen besteht. Das kann man in einem Versuch nachweisen. Und diesen Versuch, diesen Nachweis müssen alle Photonik-Studenten irgendwann in ihrem Studienleben einmal führen. Andrea Heinze hat sich das genauer angeschaut.
Auf den ersten Blick sieht der Versuch ganz übersichtlich aus. Da ist ein Laserlicht, zwei etwa Handteller, große flache optische Bauteile, durch die das Licht durchgeleitet wird, zwei Spiegel und eine weiße Fläche, auf die das Licht schließlich fällt. Damit also kann man nachweisen, dass Licht aus Wellen besteht? Durchaus, meint der Student Patrick Aspar, nämlich dann, wenn es einem gelingt, einen Teil der Wellen so zu überlagern, dass das Licht stärker wird.
Das ist konstruktive Interferenz, und destruktive Interferenz heißt, dass sich die Signale auslöschen und man kein Signal mehr hier auf der Scheibe sieht. Das ist halt immer so abwechselnd, dass man letztendlich von einem Mittelpunkt ausgehend immer wie bei einer Wasserwelle, wenn man jetzt einen Stein ins Wasser wirft, sieht man ja auch immer, wie sich die Wasserwellen ausbreiten nach außen hin. Und genau das sehen wir hier auf diesem Schirm auch, dass man letztendlich Ringe sieht, an denen man Licht sieht, und Ringe, an denen man kein Licht sieht.
So zumindest sagt es die Theorie, die Patrick Aspar gerade in einer Vorlesung gelernt hat. Im Moment sieht man allerdings keine Ringe auf der weißen Fläche, sondern einen diffusen roten Lichtfleck. Patricks Aufgabe ist es nun, den Versuch aus der Vorlesung nachzubauen. Solche Laborexperimente begleiten an der TH Wildau fast alle Vorlesungen zur Photonik, erklärt Dozent Friedhelm Heinrich.
Sie machen also diesen Laborversuch, der umfasst bestimmte Aufgaben. Das ist in einem Laborheft sozusagen festgelegt. Und zu jedem Laborversuch muss dann auch ein Bericht gefertigt werden.
Das Labor ist vollgestellt mit Tischen, durch die nur schmale Gänge führen. Auf jedem dieser Tische stehen Laser, Linsen, Spiegel. Auf einem Tisch ist ein Kasten aufgebaut, in dem grobe Drähte und Metallschienen verlegt sind. Ein archaisches Lasergerät, das Studenten selbst gebaut haben. Patrick Aspar ist heute allein im Labor. Sein Versuch verlangt Konzentration und Ruhe. Jede heftige Bewegung im Raum kann die Lichtwellen durcheinander bringen. Der Student verschiebt ein Gerät, das wie eine einfache gerahmte Glasscheibe aussieht. Es ist ein Strahlteiler, der den Laser in zwei Einzelstrahlen aufteilt.
Dieser Strahlteiler hat die besondere Eigenschaft, dass er einen Teil des Lichtes durchlässt, also im Optimalfall 50%, und 50% werden reflektiert. Deswegen steht der Strahlteiler genau im 40-Grad-Winkel zu unserer optischen Achse, auf der jetzt im Prinzip der Laserstrahl ankam.
Man merkt schon an der Beschreibung, dass in optischen Versuchen sehr präzise gearbeitet werden muss.
Damit die reflektierte Welle genau im 90-Grad-Winkel zu einem Spiegel hinläuft, während die transmittierte Welle auf einem geraden Weg weiterläuft zu einem anderen Spiegel.
Die Lichtstrahlen treffen auf die Spiegel, werden reflektiert und gehen zum Strahlteiler zurück, der beide Strahlen wieder bündelt und auf die weiße Fläche wirft. Dabei überlagern sich die Lichtstrahlen unterschiedlich, je nachdem, in welchem Winkel und in welcher Entfernung die optischen Elemente zueinander stehen. Damit die roten Lichtringe erscheinen, müssen alle in exakt dem richtigen Verhältnis zueinander stehen. Eine knifflige Angelegenheit.
Und auch hier, ein bisschen könnten wir noch verändern, das Signal.
Patrick dreht den Strahlteiler mit Hilfe von kleinen Stellschrauben, damit das Licht gerade auf einen der Spiegel fällt. Doch irgendwie fällt das Licht immer noch im gleichen Winkel auf den Spiegel.
Ach nee, da können wir es natürlich nicht verändern. Licht, welches gerade durchgelassen wird, ändert natürlich seine Richtung nicht. Deswegen kann ich, indem ich den Strahlteiler drehe, natürlich das Signal nicht verändern.
Mittlerweile fummelt Patrick Aspar eine gute halbe Stunde an den Stellschrauben. Man sollte geduldig sein, wenn man Photonik studiert.
Also normalerweise sagt man so, bis zu 2 Stunden ist relativ normal. Wir sehen, wir haben ja hier nicht viele Komponenten. Das sind 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben bloß 5 Komponenten. Und normalerweise dauert das dann trotzdem schon 2 Stunden, bis man das dann entsprechend ausgerichtet hat, dass es wirklich ein solches Signal ergibt.
Auf dem Schirm sind nun tatsächlich Lichtkreise zu sehen. Allerdings sind die gegeneinander verschoben und elliptisch verzerrt. Vielleicht hilft es, den Laser auf seiner Schiene zu verschieben.
Wenn ich diese Schiene verschiebe, dann muss ich alles neu ausrichten. Und ich würde es eigentlich normalerweise besser finden, einfach diesen Spiegel zu verändern. Beziehungsweise hier den Strahlteiler letztendlich im Winkel zu verändern. Das wären die beiden Sachen, die realistisch wären. Und beim Strahlteiler habe ich hier nämlich die Möglichkeit, den Winkel zu verändern.
Während Patrick Asbar an den Stellschrauben dreht, hält er vor dem Spiegel ein Blatt Papier in den Lichtstrahl und prüft so, ob das Licht auch exakt in dessen Mitte auftrifft. Der Strahl ist ein bisschen zu weit links. Patrick Asbar justiert nach.
Ja, das wird schon besser. Also wir sehen jetzt, dass das Signal, ich kann es ja nochmal verschieben. Und wenn ich jetzt hier den Winkel, ich verändere letztendlich mit dieser Schraube den Winkel des Strahlteilers. Und wenn ich den verschiebe, dann sehen wir, dass das Signal hin und her wandert. Und diese Wanderung versuche ich genau so auszurichten, dass wir letztendlich genau in der Mitte des Spiegels landen, um wieder ein möglichst hohes Signal zu erhalten.
An dem einen Spiegel liegt das Licht jetzt genau richtig an. Konzentriert justiert Asbar dann den zweiten Spiegel. Nun wird sich zeigen, ob der Strahlteiler, der Laser und der Schirm im richtigen Verhältnis zu den Spiegeln stehen. Wenn nicht, muss Patrick Asbar wieder von vorn anfangen.
Oh, das sieht sehr schön aus. Es schwankt leicht, aber es ist wunderbar. Das ist eigentlich genau das, was wir sehen wollen.
Auf dem Schirm sind nun ganz deutlich rote Lichtkreise zu sehen, die zu einem Mittelpunkt hin immer kleiner werden. Patrick Asbar macht noch ein Foto für sein Laborheft als Beweis, dass er den Versuch erfolgreich abgeschlossen hat. Beharrlichkeit zahlt sich aus beim Studium der Photonik.
Andrea Heinzer über studentische Versuche im Lichtlabor. Und als da eben die Rede war vom selbstgebastelten Laser, habe ich gesehen hinter der Scheibe, Thilo und Uwe haben direkt angefangen selber zu basteln. Und wir stellen uns hier so ein bisschen die Frage, kann man das eigentlich auch in einem Radiostudio bauen?
Thank you.
Vielleicht kennen Sie das ja. Sie wollen eine Hausarbeit schreiben oder haben sich vielleicht schon länger vorgenommen, endlich mal die Gedanken zu einem bestimmten Projekt oder die Zusammenfassung eines Buchs zu Papier zu bringen. Nur irgendwie funktioniert das nicht. Wenn Sie sich hinsetzen, dann fällt Ihnen plötzlich überhaupt nichts mehr ein. Sie finden ständig gute Gründe, warum gerade jetzt genau nicht der richtige Zeitpunkt ist, um etwas aufzuschreiben. Oder Sie schreiben und schreiben und schreiben und schreiben, um das Geschriebene dann anschließend gleich wieder in die Tonne zu kloppen, weil es einfach nicht gut genug ist. Schreibblockaden, die sind für viele Studierende ein großes Problem und sie können aus ganz unterschiedlichen Gründen entstehen. Die Universität Frankfurt deshalb 14 studentische Schreibtutoren ausgebildet, Peer-Tutoren nennen die sich, die ihren Mitstudenten helfen sollen, wenn es bei denen hakt und wenn dort der Frust ausbricht. Und diese Schreibtutoren, die sitzen jetzt nicht nur in irgendwelchen Büros herum und warten auf Kundschaft, sondern die sind in den letzten Tagen auch ausgeschwärmt, sind rausgegangen auf den Campus und waren dort als mobile Schreibberater unterwegs. Mitentwickelt hat dieses Konzept Nadja Sennewald vom Schreibzentrum der Universität Frankfurt. Sie ist jetzt am Telefon. Guten Tag, Frau Sennewald.
Guten Tag.
Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen für diese mobile Schreibberatung?
Auf die Idee gekommen sind eigentlich die studentischen Schreibberater selber, weil sie sich überlegt haben, wie machen wir denn bekannt, dass es uns überhaupt gibt? Und da in der Uni einfach eine Flut von Flyern rumliegt, dachten sie sich, es nützt nicht nur Flyer auszuteilen und Plakate aufzuhängen, wir müssen einfach Präsenz zeigen. Wir setzen uns an den verschiedenen Campusorten in Frankfurt mit kleinen Sitzecken und Beratungstischen vor die Mensen und Cafeterien. Und das haben die dann gemacht.
Was ist denn da passiert? Sie haben da eine ganze Woche rumgesessen, die Schreibberater. Sind denn viele gekommen?
Ja, es gab ein sehr großes Interesse. Die Studierenden waren erstaunt, dass es das überhaupt gibt. Es gibt natürlich auch den Bedarf, gerade jetzt mit den neu eingeführten Bachelor-Studiengängen. Es ist ja so, dass Studierende sehr viel kompakter und häufiger als früher Hausarbeiten und andere Texte schreiben und abgeben müssen, weil sie sonst mit ihrem Studium nicht durchkommen. Die studentischen Schreibberater saßen da und haben Leute angesprochen. Die Leute sind gekommen, konnten kleine Schreibtypentests ausprobieren.
Was sind denn Schreibtypentests?
Es gibt ganz verschiedene Herangehensweisen an das Schreiben. Also zum Beispiel gibt es diejenigen, die einfach spontan drauf losschreiben und erstmal alles Mögliche, was ihnen so einfällt, zu Papier bringen und dabei aber auch erst Ideen entwickeln.
Also im Schreiben entwickelt man das, worüber man eigentlich erst schreibt, genauer.
Genau, das ist zum Beispiel der Typus des spontanen Schreibers. Es gibt andere Leute, die ganz gegenteilig vorgehen, die planen. Also die brauchen erstmal eine komplett fertige und sehr detaillierte Gliederung, bevor sie überhaupt anfangen zu schreiben. Die planenden Schreiber, das kann sogar bis in das Extrem gehen, dass die einzelne Passagen komplett im Kopf ausformuliert haben, bevor sie überhaupt erst anfangen zu schreiben. Das wäre zum Beispiel genau das Umgedrehte von den spontanen Schreibern.
Und das kann man dann ausprobieren auf dem Campus? Man setzt sich dahin, da sitzt ein Schreibberater und der sagt, mach mal, leg mal los oder leg mal nicht los, denk erst mal nach und schreib dann?
Nee, das ist wie so ein kleiner Psychotest in so einer Zeitschrift. Ja. Diesen kleinen Schreibtypentest, den hat mal der Arbeitskreis Berlin-Brandenburg für Schreibdidaktik entwickelt. Und den kann man dann machen und der trifft auch meistens ganz gut zu.
Also es gibt nicht das eine gute Rezept, nach dem alle richtig gut schreiben können, sondern man muss das für sich selber rausfinden, welcher Schreibtyp bin ich.
Genau, das ist die wichtigste Erkenntnis beim Herangehen an das akademische Schreiben. Es gibt nicht das Rezept, sondern man muss selber herausfinden, wie man am besten vorgeht und wie man selbst am besten zu einem befriedigenden Text kommt.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass das Herumsitzen von Schreibberatern auf dem Campus nicht unbedingt die optimale Beratungssituation ist. Sie haben es ja eben gesagt, war wohl auch so ein bisschen eher eine Werbeaktion, um auf die Schreibberatung aufmerksam zu machen. Wie läuft die denn im Normalfall ab?
Im Normalfall läuft die so ab, dass diejenigen, die sich beraten lassen wollen, einen Termin machen bei den studentischen Schreibberatern und dann zu einem Ort kommen. Also wir sind in verschiedenen Räumen, weil ja die Uni Frankfurt mehrere Campusorte hat. Und dann wird erstmal zu zweit überlegt, was das Anliegen ist. Das kann ja ganz unterschiedlich sein. Manche, die haben noch gar nicht angefangen zu schreiben und müssen erstmal eine Fragestellung an das Thema formulieren. andere, die sind schon fertig und wollen wissen, ob das in Anführungsstrichen richtig klingt oder ob das den Anforderungen ans akademische Schreiben genügt. Andere wiederum haben sich in der Argumentation verheddert und haben den Überblick verloren, wo sie eigentlich rauskommen wollen. Und nachdem dieser Beratungsschwerpunkt festgelegt wird, hat man im Prinzip 40 bis 60 Minuten Zeit, um sich intensiv entweder mit den Herangehensweisen an das Schreiben oder mit dem Text selbst zu beschäftigen.
Jetzt haben Sie gerade den Verlauf der Schreibberatung beschrieben, aber gehen wir noch mal einen Schritt davor. Ab wann sollte man das denn überhaupt in Anspruch nehmen? Wann muss ich denn bei mir selber sagen, so, es klappt nicht?
Man sollte es immer und sofort in Anspruch nehmen, weil wir sind nicht nur für diejenigen da, die bei sich Probleme entdecken, sondern es geht uns generell um eine bessere Schreibkultur an der Universität. Das heißt, je früher man sich Feedback auf geplante Textprojekte holt, desto mehr katalysiert das auch das Schreiben. Das heißt, wenn ich einfach mal mit jemandem darüber spreche, ich habe mir hier so ein Thema ausgedacht und ich habe mir jetzt auch überlegt, was für eine Fragestellung ich da formulieren könnte. Was hältst du von der Fragestellung? Ist das so machbar? Oder ist das vielleicht zu groß? Oder ist das zu speziell? Also im Prinzip können Studierende zu den Studentinnen und Schreibberatern jederzeit kommen, egal in welcher Phase des Schreibprozesses sie stecken.
Also nicht erst warten bis 24 Stunden vor Abgabeschluss, sondern viel
da
früher.
Da können die studentischen Schreibberater ehrlich gesagt am wenigsten tun, ne? 24 Stunden vor Abgabe, Entschuldigung. Es ist meistens zu spät, um noch was zu machen. Und das betrifft dann eben auch den Bereich, für den die studentischen Schreibberater nicht zuständig sind. Die sind kein Lektorat und die sind kein Korrektorat. Also die werden nicht sich dahinsetzen und die Rechtschreibfehler verbessern. Die werden vielleicht mal erwähnen, ich habe so den Eindruck, du hast das mit den Kommaregeln noch nicht so ganz drauf. Guck mal bei Wikipedia nach, da ist das ganz gut erklärt.
Was mache ich denn als Student, als Studentin, wenn ich jetzt gerade keinen studentischen Schreibberater in der Nähe habe, habe vielleicht auch noch ein bisschen Zeit, bis ich die Hausarbeit abgeben muss, brauche aber Hilfe? Kann ich mir die auch selber organisieren oder muss ich im Grunde dann warten, bis wieder Vorlesungszeit ist und ich bei Ihnen im Schreibbüro oder auch an einer anderen Hochschule Hilfe finde?
Na, die studentischen Schreibberater in der Goethe-Uni, die arbeiten natürlich auch in den Semesterferien, weil ja die Hausarbeiten da geschrieben werden. Also die arbeiten durchgängig, nicht nur während des Semesters. An anderen Unis müsste man erstmal gucken, gibt es ein Schreibzentrum? Das ist eher unwahrscheinlich. Noch gibt es erst so um die 15 Schreibzentren deutschlandweit, aber wir werden mehr. Und ich würde den Tipp geben, einfach mal auf die Homepages von Schreibzentren zu gehen, weil da oft sehr viele Tipps zu Schreibherangehensweisen, aber auch zu Textsorten wie Hausarbeit, Essay, Labor, Protokoll und so stehen. Wir haben eine ganz gute Seite, also Schreibzentrum Goethe-Uni. Das Schreiblabor der Uni Bielefeld hat auch eine sehr gute Seite, aber ich denke auch viele andere haben das.
Jetzt möchte jemand heute, der das hört hier, das Gespräch, das wir führen, sofort loslegen, weil er sagt, Mensch, das macht mir Mut. Ich beschäftige mich schon viel zu lange mit diesen Problemen, jetzt will ich was machen. Was kann man tun? Gibt's Bücher? Gibt's bestimmte Tipps, wie man sofort selber loslegen kann?
Ja. Wie man sofort selber loslegen kann, also im Prinzip nicht alles gleichzeitig machen wollen. Entweder Ideen entwickeln oder diese Ideen strukturieren. Also erstmal nicht zu hohe Ansprüche an sich selbst haben. Es muss beim ersten Entwurf noch nicht perfekt sitzen.
Also kleine Schritte gehen.
Kleine Schritte gehen und die eigenen Ansprüche ein bisschen runterschrauben. Ein fertiger akademischer Text, der gut ist, der hat viele, viele, viele Überarbeitungsschritte durchlaufen. Also das funktioniert bei niemandem beim ersten Wurf und auch nicht bei den Profis. So, und einen kleinen Literaturtipp habe ich noch. Eigentlich so die Klassiker unter den Schreibratgebern hat Otto Kruse geschrieben. Das eine heißt Keine Angst vor dem leeren Blatt, ohne Schreibblockaden durchs Studium. Das ist immer noch sehr hilfreich und das gibt es in vielen Neuauflagen. Das zweite, was er verfasst hat, ist Lesen und Schreiben. Und ein weiteres, was einen großen Überblick über die verschiedenen Textsorten, die es an der Uni so gibt, bietet, das ist von Frank Hake Lahm, Schlüsselkompetenzen, Schreiben in Studium und Beruf. Wobei sich das, wie gesagt, eher auf das Schreiben im Studium bezieht.
Da haben wir jetzt schon ein paar Tipps für gute Weihnachtsgeschenke, auch wenn es bis dahin noch ein bisschen hin ist. Ansonsten gibt es natürlich an vielen Hochschulen auch noch die lange Nacht der aufgeschobenen Hausarbeiten, unter anderem auch bei Ihnen in Frankfurt. Über die haben wir hier ja schon berichtet.
Genau.
Ja, Nadja Sennewald war das vom Schreibzentrum der Goethe-Universität in Frankfurt über studentische Schreibscouts, Schreibtutoren, die auf dem Campus unterwegs waren in den letzten Tagen und ihren Kommilitonen geholfen haben, ihre eigenen Schreibtypologie zu entwickeln. Herzlichen Dank fürs Interview.
Ja, bitteschön. Schönen Tag noch.
Wir reden ja heute über Photonik hier bei D-Radio Wissen, mein Studium. Und einen Licht- und Laserversuch, den haben wir eben auch schon kennengelernt. Denn das ist ja klar, wer Photonik studiert, der muss sich mit diesen Eigenschaften von Licht beschäftigen. Und natürlich auch mit den kleinen Teilchen, die das Licht übertragen, den Photonen. Diesen Begriff, den hat übrigens der Chemiker Gilbert Newton Lewis geprägt, 1926 schon. Bei Albert Einstein, da hießen die Lichtteilchen noch Quanten. Und wer jetzt sagt, Moment, Licht, haben wir doch eben gehört, besteht aus Wellen, nicht aus Teilchen, der hat auch recht. Warum das so ist, dass Licht nämlich beides sein kann, Teilchen und Wellen, das ist ziemlich schwierig zu verstehen und deshalb genau versuchen Physiker auch in immer neuen Experimenten diesem Phänomen weiter auf die Spur zu kommen. Vanessa Dehn hat sich für uns mal so ein Experiment erklären lassen und zwar von Thomas Hellmuth, der ist Professor für Optoelektronik und Photonik an der Hochschule in Aalen.
Eine Einladung zu einem kleinen Gedankenexperiment. Stellen wir uns einfach eine Glasfaser vor.
Glasfasern sind lange, dünne, transparente Fasern. Wer sich an die UFO-artigen Glasfaserlampen aus den 80er Jahren erinnern kann, sieht sofort die bunt beleuchteten Faserbüschel vor sich.
Eine Glasfaser ist ein Lichtleiter und in diesem Lichtleiter können wir Photonen reinschicken. Photonen sind einfach Lichtteilchen. Und wenn wir uns jetzt einfach mal so ein Lichtteilchen vorstellen, dann läuft es mit Lichtgeschwindigkeit durch diese Faser durch. Und wir denken uns jetzt, dass wir diese Glasfaser einfach verzweigen in eine linke und in eine rechte Faser.
Dann sieht die Glasfaser ungefähr aus wie ein Y. Und in das untere Ende schicken wir ein Lichtteilchen. Das wird bei seiner ungeordneten Bewegung durch die Faser von deren Innenseite reflektiert. Wenn das Photon an der Verzweigung ankommt, besteht eine 50-50-Chance, dass es links oder rechts abbiegt.
Und so eine Entscheidung, das würden wir typisch als eine Teilcheneigenschaft bezeichnen.
Nächster Schritt im Gedankenexperiment, beide Faserzweige wieder zu einem zusammenführen. Das sieht dann so aus, als ob ein Y umgekehrt auf dem anderen steht. Jetzt kann das Photon ungehindert von einem Ende zum anderen gelangen.
Wenn wir jetzt aber durch eine einfache faseroptische Manipulation an der linken Faser eine Veränderung anbringen, dann können wir erreichen, dass das reingeschickte Photon am Ausgang nicht, wie zu erwarten, erscheint. Es wird also vielmehr an der Stelle, wo die beiden Fasern zusammenkommen, reflektiert. Das heißt, wenn wir dieses Gedankenexperiment erklären wollen, dann müssen wir ganz abstrakt davon ausgehen, dass das Photon gleichzeitig mit beiden Fasern was zu tun haben musste.
Ein Teilchen kann sich nicht gleichzeitig durch zwei Fasern bewegen. Eine Welle aber schon. Und wenn zwei Wellen an einem Punkt aufeinandertreffen, kann es passieren, dass sie sich gegenseitig aufheben. Das ist der sogenannte destruktive Interferenzeffekt.
Und deshalb sprechen wir auch von der Welleneigenschaft des Photons. Das Paradoxe ist jetzt aber, dass das Photon diese beiden komplementären Eigenschaften, Welle und Teilchen, sozusagen gleichzeitig in seinem Wesen umfasst.
Fazit, je nachdem aus welchem Blickwinkel es betrachtet wird, besteht Licht aus Wellen oder Teilchen. Und wer weiß, vielleicht bekommt jemand eines Tages den Nobelpreis, weil er erklären kann, dass Licht nicht nur das eine oder das andere, sondern etwas Drittes ist.
Da gibt's also noch einiges zu erforschen. Die Photonik, die soll vieles schneller machen, zum Beispiel Computer, und manches macht sie auch überhaupt erst möglich. Zum Beispiel das Schweißen von Aluminium für Autokarosserien, und zwar mit Hilfe von Laserstrahlen. Und deshalb, das ist klar, das scheint schon durch in dieser Sendung, gilt die Photonik schlicht als die Zukunftstechnologie und wird entsprechend auch politisch gefördert mit einer eigenen Agenda Photonik 2020 zum Beispiel. Andreas Tünnermann, der ist Chef des Jenaer Fraunhofer Instituts für angewandte Optik und Feinmechanik, und er hat diese Forschungsagenda mitentwickelt. Meine Kollegin Karline Thüroff, die wollte von ihm zunächst einmal wissen, wo benutzen wir denn heute schon Produkte, in denen Photonik eine Rolle spielt, Herr Tünnermann?
Oh, ich denke, gerade wenn wir telefonieren, nutzen wir auch Photonik. Moderne Datennetze basieren heutzutage auf Informationstechnologien, die Optik einsetzen. Und wenn wir ans Internet denken, ist es erst gerade möglich geworden durch den Einsatz von Photonik, von optischen Komponenten in den Datenübertragungsnetzen.
Warum braucht die Photonik, wenn jetzt schon so viel passiert, denn eine besondere Förderung, so wie sie jetzt die Agenda Photonik vorsieht?
In Deutschland werden pro Jahr von Seiten der Industrie rund 2 Milliarden Euro eingesetzt für die Entwicklung von neuen Produkten, für die Erstellung von neuen Innovationen im Bereich Prozessen. Und wenn der Bund, das heißt in diesem Fall das BMBF, fördert, dann tut das BMBF das eigentlich nur, wenn es darum geht, Impulse zu setzen, breitenwirksame, disziplinübergreifende Forschungsansätze zu fördern und das auch immer nur im vorwettbewerblichen Bereich. Und Volumina, die heutzutage typisch sind, die auch in der Agenda empfohlen sind, liegen im Bereich 100 Millionen Euro pro Jahr. Das heißt, wir sehen schon, die Industrie investiert viel mehr. Allerdings auch in Produkte, die heute oder morgen eingesetzt werden, während der Bund, das BMBF, Impulse setzt für zukünftige Themen, die eher auf einer mittelfristigen und langfristigen Zeitskala zu neuen Produkten führen.
Würden Sie grundsätzlich sagen, die Photonik steht erst am Anfang?
Das sage ich natürlich, weil das ist mein Forschungsfeld und ich möchte noch die viele Jahre in dem Feld arbeiten. Aber ich denke schon, dass man das auch neutral sagen kann. Es ist so, dass viele Leute heutzutage sprechen von dem Jahrhundert des Photons, des Lichtteilchens. Und das hat sicherlich viele Gründe. Ein Grund sehe ich persönlich darin, dass Licht ein ganz fantastischer Informations- und Energieträger ist. Es ist eine berührungslose Sonde. Und wir sehen an verschiedenen Stellen, dass Licht Beiträge leisten kann zur Lösung von wichtigen Zukunftsfragen. Zum Beispiel im Bereich der Gesundheitsdiagnostik. Da geht es um Fragestellungen, Krankheitsbilder wirklich zu verstehen, das auf molekularer Ebene. Da brauchen Sie ultramoderne Mikroskope. Es geht aber auch um das Heilen. Und da ist ein wichtiges Thema ja heutzutage die Frage der minimalinvasiven Therapie. Also zum Beispiel mit Endoskopen zu arbeiten, keine offenen Operationen mehr durchzuführen. Und auch da brauchen Sie Licht. Zum einen eben, um dem Operateur zu erlauben, zu sehen, wo er gerade ist, aber zum Beispiel dann auch durch den Einsatz eines Lasers gezielt einen Tumor zum Beispiel zu entfernen. Aber es geht eben auch noch viel weiter. Und ein ganz spannendes Thema, was ich im Moment sehe, ist das Thema Beleuchtung. Ich meine, es ist einfach so, der Mensch lebt vom Licht. Und wenn Sie sich heutzutage überlegen, dass rund 20% des elektrischen Stroms weltweit verwendet wird für Beleuchtungszwecke und dass wir alle von der Energiewende reden, dann heißt das doch eigentlich, wir müssen sehen, dass wir Energie einsparen und das natürlich auch im Bereich Beleuchtung. Und da gibt es neue Konzepte, zum Beispiel auf der Basis von Leuchtdioden, sogenannten LEDs. Und mit denen hat man die Hoffnung, über 50% an Energie einzusparen im Bereich Beleuchtung. Das hört sich erstmal nicht viel an, aber wenn man das weltweit durchsetzen könnte, würde das ungefähr dem gesamten Strombedarf von Westeuropa entsprechen. Wahnsinnige Werte. Und daran sieht man eigentlich, dass die Optik und die Photonik in den nächsten Jahren noch viel zu tun hat.
Sind das die Bereiche Gesundheit, Umwelt, Licht, die Sie genannt haben, auch die, die besonders gefördert werden mit der Agenda?
Ja, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ich denke, die Optik wird einen Beitrag leisten im Bereich der Energiewende und sie wird auch beitragen, das Thema Klimawandel zu kontrollieren. Man kann sicherlich nicht davon sprechen, dass man stoppen kann, aber vielleicht kann man die Effekte mindern. Und denken Sie zum Beispiel an das Thema energieeffiziente, ressourceneffiziente Produktion. Wir leben nun mal in einer Welt mit begrenzten Ressourcen. Und wenn es uns gelingt, neue Fertigungsverfahren einzuführen, die dann zum Beispiel erlauben, ein Auto zu bauen, was zum einen in der Produktion schon weniger Energie verbraucht, weniger Ressourcen benötigt, aber zum anderen auch, weil es leichter ist, weil es zum Beispiel aus Aluminium oder Magnesium oder aus Kohlefaserverbundwerkstoffen ist, dann auch während der Lebensdauer des Fahrzeugs weniger Energie verbraucht, dann haben wir wirklich einen Beitrag geleistet. Und da sehe ich auch die besonderen Wachstumschancen. Und dieses Thema hat die Bundesregierung aufgegriffen mit diesem Förderprogramm und stimuliert aus meiner Sicht auch die Industrie, diese eher mittelfristigen Themen jetzt auch wirklich anzugehen.
Mhm. Deutschland ist ja, so wie ich das mitbekommen habe, wirklich einer der Spitzenreiter, was die photonische Forschung und Entwicklung angeht. Ist da die Agenda auch so ein Mittel, um diesen Ruf zu verteidigen?
Ja, also ich persönlich, ich spiele doch eher lieber in der Champions League als in der Kreisklasse. Auch wenn es dieses Jahr ganz knapp ausgegangen ist. Und so sehe ich das eigentlich auch im Zusammenhang mit der Photonic-Industrie in Deutschland. Die deutsche Industrie ist in vielen Positionen Weltmarktführer heute. Und wir müssen uns eigentlich die Frage stellen, wie wir diese Position langfristig halten. Und sicherlich gibt es neue Wettbewerber, auch gerade im asiatischen Bereich. Aber ich glaube, dass wir gerade mit unseren kreativen Köpfen, mit unseren jungen Leuten, die wir an den Universitäten, an den Schulen motivieren, in diese tolle Branche hineinzugehen, dass wir eine Chance haben, diese Spitzenposition nicht nur zu verteidigen, sondern ich möchte sie eigentlich sogar ausbauen.
Andreas Tünnermann war das, Professor für Photonik und Leiter des Fraunhofer Instituts für angewandte Optik und Feinmechanik in Jena, im Interview hier bei uns bei D-Radio Wissen.
Thank you.
Photonik, das ist heute unser Fach und da ist viel von Zukunftstechnologie die Rede, viel von den tollen technischen Perspektiven, die dieses Fach bietet. Jetzt ist natürlich die Frage, schlägt sich das auch in den Jobaussichten für Absolventen nieder? Die Antworten gibt's im Berufsfaktencheck.
Was sind die Hauptarbeitsfelder?
Sigurd Schrader, Professor für Photonik an der TH Wildau.
Also Photonik ist ja eine Querschnittstechnologie, die sehr breite Anwendungsfelder adressiert. Und dazu gehören Materialbearbeitung. Da sind große Pkw-Hersteller, die zum Beispiel ihre Karosserie aus rein Aluminium oder ähnlichen Legierungen herstellen. Die werden heute mit Laserverfahren gefügt. Aber es ist auch Lasermesstechnik, also hochgenaue optische Verfahren, man kann Bauwerke überwachen, also Hochhäuser, Brücken, gucken, ob die sich versetzen, also im Nanometerbereich. Da sind diese Leute gefragt, aber auch in der Entwicklung dieser Sensoren. Und es geht aber auch in der Umweltanalytik, in der Biotechnologie, in der Medizin, Krebsforschung. Da schaut man, markiert man die Zellen, weist die denn über Fluoreszenzspektren nach und guckt, ob man die bekämpfen kann durch neue Medikamente oder neue Therapien. Überall dort sind hochgenaue optische Techniken gefragt.
Was kann ich verdienen?
Kurt Meiner arbeitet bei einer Berliner Firma für Messtechnik.
Die Nische, die man ausfüllt, kann man mit viel Spezialwissen sehr weit nach oben treiben. Ich denke mal, als guten Einstieg kann man da schon so bei 45.000 im Jahr landen. Also, oder sagen wir mal, als Einstieg allgemein, wenn man jetzt noch ein paar Kontakte hat oder vielleicht auch mal in den südlichen Teil des Landes abwandert, würde ich sagen, ist die Grenze nach oben deutlich offen. Dann geht es wahrscheinlich auch eher so über 50 los.
Wie sind die Perspektiven?
Also ich kenne keinen, der den Studiengang fertig gemacht hat, der arbeitslos ist und hier irgendwo rumhängt. Sie haben alle das Optimum rausgeholt. Es ist nicht so, dass sie nichts gekriegt haben. Und ich muss auch sagen, bei mir war es auch so, ich hatte meine Masterarbeit noch nicht mal fertig geschrieben, da hatte ich schon meinen Arbeitsvertrag. Weil es im Moment ein sehr, sehr stark aufkeimender Zweig ist. Die Photonik nimmt im Prinzip früher oder später die Stellung ein, die die Elektronik hatte oder hat immer noch. Und dass Photonik sagen wir mal, die nächsten 50 Jahre bestimmt noch eine Zukunftstechnologie oder eben dann schon eine Alltagstechnologie ist, die einfach gebraucht wird.
Das klingt extrem aussichtsreich, was die Perspektiven für dieses Fach angeht, obwohl es noch ein relativ junges Fach ist. Und es gibt sogar Leute, die haben Photonik studiert, als man das noch gar nicht studieren konnte. Stefan Gronenborn ist so jemand. Er ist 30, hat in Bonn Physik studiert und erst ein Diplom und dann seine Doktorarbeit gemacht. Angewandte Optik, das war sein Studienschwerpunkt. Heute nennt man das Photonik. Und der Photonik, der angewandten Optik, ist er treu geblieben. Seit 4 Jahren arbeitet er bei Philips. Da sitzt er im Forschungszweig des Konzerns, hat dort auch die Promotion berufsbegleitend gemacht und in Kooperation dabei zusammengearbeitet mit dem Fraunhofer Institut für Lasertechnik, ILT, in Aachen. Und noch heute arbeitet er an der Verbesserung von Laserstrahlen. Andreas Lange hat Stefan Gronenborn getroffen.
Natürlich gibt es die Laser schon entsprechend länger, aber es geht immer noch darum, noch mehr Leistung rauszukitzeln, sie noch effizienter zu machen, dass weniger Strom verbraucht wird, sie noch brillanter zu machen, dass ich noch mehr Leistung auf einen kleinen Punkt fokussieren kann.
Optisches Design von Laserdioden, so nennt Stefan Gronenborn sein Spezialgebiet.
Ganz vereinfacht geht es darum, dafür zu sorgen, dass das Licht auch dahin kommt, wo es eine Anwendung benötigt wird.
Diese Anwendungen kommen aus der Industrie. Meistens werden spezielle Lasermodule gewünscht und dann bei der Philips Technologie GmbH in Auftrag gegeben. Die werden in irgendwelche Maschinen eingebaut und dort sollen sie wieder bestimmte Aufgaben übernehmen. Sei es in der Strahlentherapie oder beim Laserschweißen, sei es bei der Datenübertragung oder in Bereichen, in denen man Lasertechnik auf den ersten Blick überhaupt nicht vermutet.
Ein Beispiel ist ein Projekt, da kommt die Anwendung aus der Druckindustrie, wo es darum geht, Druckfarbe nach dem Offsetdruck zu trocknen, damit die Papierbögen direkt weiterbearbeitet werden können.
Denn normalerweise müssen beim Offset-Verfahren die bedruckten Papierbögen erstmal einen Tag ins Lager gelegt werden, bis die Farbe getrocknet ist. Das dauert und kostet Zeit und Geld.
Da geht es also in Anwendung darum, in der Druckmaschine ein kompaktes Lasermodul zu integrieren, das eine sehr dünne und seitenbreite Linie, also bis zu 1 Meter, auf das Papier projiziert, dass nur selektiv die Farbe aufgeheizt wird und entsprechend getrocknet wird. Und gleichzeitig war es sehr wichtig, dass die Linie sehr gleichmäßig ist, damit man kein hässliches Streifenmuster in dem getrockneten Papier sieht.
Ein Jahr hat die Entwicklung dieses Moduls gedauert. Verhandlungen mit dem Kunden, Absprachen mit dem Philips-Werk in Ulm, wo die Lasermodule hergestellt werden, und natürlich die eigentliche Forschung und Entwicklung.
Ein Labor ist mir, ja, mein Reich. Genau.
Etwa ein Viertel seiner Zeit verbringt Stefan Gronenborn in seinem Labor. Einem Raum mit verschiedenen Versuchsaufbauten, an denen man Laserlicht in allen möglichen Formen, Stärken, Intensitäten variieren kann.
Hier steht der Hauptversuchsaufbau, in dem die Laserdioden erstmal an sich charakterisiert werden. Die Laserdiode ist also hier vorne eingebaut. Wir können die auch mal gerade in Betrieb nehmen. Hier noch kurz eine Brille legen. Also hier vorne in diesem Teil wird die Laserdiode gehalten, gekühlt und hinten auch elektrisch angeschlossen. Ich nehme jetzt mal hier eine Sichtkarte, um das infrarote Licht sichtbar zu machen. So, schalten wir mal an. Hier sieht man schon den ersten Teil, da entsteht so ein kegelförmiger Ausschnitt der Strahlung. Ich drehe jetzt mal ein bisschen heller, dann sieht man es besser. Das ist hier das Laserlicht, was rauskommt. Man sieht, es läuft so ein bisschen auseinander und gerade die Charakterisierung von diesem Strahlprofil, wie das hier den Laser verlässt, ist hier die Hauptaufgabe von diesem Messaufbau. Und anschließend natürlich das Verständnis, wie man dieses Strahlprofil beeinflussen und verbessern kann.
Und wenn Stefan Gronenborn die Zusammenhänge verstanden hat, müssen die Messungen umgesetzt werden, müssen eingebaut werden in ein Modul, das dann wiederum der Kunde in seinen Produktionsprozess integrieren kann. Somit sitzt er genau an der Schnittstelle zwischen Forschung und Entwicklung.
Im Moment gefällt mir die Mischung sehr gut, weil teilweise auch beides nötig ist, dass für ein Kundenprojekt noch ein bisschen Weiterentwicklung der Laser nötig ist, dass das dann auch da sehr ineinander greift und dass halt beim Kunden dann das Lasermodul in der Anwendung entsprechend gut funktioniert.
Andreas Lange über den Physiker und Photoniker Stefan Gronenborn. Meine Kollegin Andrea Heinze, die hat ja für uns die ganze Woche über das Photonikstudium jetzt aus allen möglichen Blickwinkeln beleuchtet und dabei ja auch den einen oder anderen durchaus überraschenden Aspekt kennengelernt. Zum Beispiel, dass es Photoniker gibt, die sich Laserstrahlen, jetzt halten Sie sich fest, als Mäuse vorstellen. Mein Kollege Tobias Oehlmeier, der wollte von Andrea erstmal wissen, was muss man eigentlich mitbringen, um Photonik studieren zu können?
Naja, zuallererst ist das natürlich ein Masterstudiengang. Das heißt, man braucht einen Bachelorabschluss. Am besten in einer Naturwissenschaft. Naheliegend ist da natürlich die Physik. Aber auch Biologie geht, weil die Photonik ja auch oft in der Medizintechnik angewendet wird. Möglich ist auch ein Bachelor in einer verwandten Ingenieurtechnik, also physikalische Techniken würde da in Frage kommen, Mikrosystemtechniken. Und darüber hinaus ist eigentlich formal gar nichts nötig. Es gibt zwar theoretisch einen NC, der wird aber meist nicht angewendet.
Also man darf nicht unterbelichtet sein.
Nee, sollte man nicht. Also man sollte ein naturwissenschaftliches Verständnis haben. Aber das muss sich nicht in den Schulnoten niederschlagen, weil Bewerbungsplätze gibt es tatsächlich genug. Was man stattdessen aber haben sollte, ist auf jeden Fall Geduld und man muss präzise arbeiten können, weil Millimeterarbeit ist in der Photonik irgendwie zu grobmotorisch, denn Photoniker arbeiten im Nanobereich. Was mich persönlich überrascht hat, ist, dass man auch Fantasie braucht. Und das erklärt uns jetzt mal Patrick Stieglich.
So als Physiker muss man sich natürlich in das Experiment hineindenken. Was passiert hier? Was sind das für Effekte? Beispielsweise Laserstrahlen. Man denkt sich, das sind kleine Mäuse oder so und die teilen sich dann auf und dann treffen die sich wieder. Und wenn ich jetzt den Spiegel verstelle, dann mache ich den Laufweg der Mäuse, ändere ich damit und da braucht die Maus länger als die andere. Oh, und dadurch können die sich nicht mehr treffen und es gibt destruktive Interferenz. Und das muss man auch mitbringen, etwas, dieses fantasiereiche Handeln.
Fantasie ist also nötig, um sich Eselsbrücken zu bauen, weil die Vorgänge in der Photonik so abstrakt sind, dass sich die Studierenden dann doch lieber kleine Szenen ausdenken, mit denen sie diese ganzen Versuchsaufbauten besser verstehen können.
Was lernen die Studenten dann in diesem Studiengang?
Ja, zunächst mal die Eigenschaften von Licht. Also, dass das sowohl Welle als auch Teilchen ist, wie sich der Brechungswinkel ändert, wenn Licht auf unterschiedliche Materialien trifft. Das braucht man für Analysemethoden. Damit kann man zum Beispiel bestimmte Stoffe nachweisen. Aber auch, durch welche Stoffe Licht besonders schnell durchgeht. Also, Glasfaserkabel kennt man ja. Aber im Moment forscht man auch daran, welche organischen Stoffe besonders schnell Licht leiten. Was die auch lernen, ist der Umgang mit unterschiedlichen Techniken, zum Beispiel mit dem Ionenstrahl. Das ist so ein Strahl, mit dem man einzelne Atome aus einer Oberfläche rausschießen kann. Und wenn es gelingt, diese Atome in einer Reihe zu entfernen, dann entsteht so eine ganz winzige Fuge. Und wenn man diese Fuge mit lichtleitendem Material beschichtet, auch das lernen die Studierenden, dann hat man schon so ein Bauteil für so ein Mikrosystem, also zum Beispiel eine Computerplatine. Das ist allerdings noch Zukunftsmusik. Und so ein Bauteil soll natürlich auch funktionieren. Deshalb lernen die Studenten auch, diese Nanoschichten zu vermessen und zu prüfen. Denn nur wenn diese mikroskopische Schicht regelmäßig ist, also keine Löcher hat, funktioniert das dann auch, das Bauteil. Das war jetzt ein Beispiel aus der Mikrosystemtechnik. Außerdem lernen die Studierenden noch alles über Lasertechnik, über unterschiedlich starke Mikroskope, Analyseverfahren der Photonik, meine ich natürlich, und unterschiedliche Beschichtungstechniken.
Klingt oder sieht aus wie ein sehr bunter Blumenstrauß. Wann sollte man sich dann spezialisieren?
Ja, erstaunlicherweise haben gesagt, alle irgendwie gar nicht. Man sollte lieber alles lernen. Und das geht auch ganz gut, weil hinter all diesen unterschiedlichen Techniken dieselben Prinzipien stecken, nämlich die Eigenschaften von Licht. Und an der TH Wildau spezialisieren sich die Studierenden dann aber trotzdem, indem sie tun. Denn sie müssen 1 bis 2 Forschungsprojekte machen in ihrem Studium. Das hängt davon ab, wie aufwendig die sind. Und Kurt Meiner zum Beispiel hat mit einem Kommilitonen zusammen ein Ellipsometer entwickelt. Das ist so ein Gerät, mit dem man die Dicke von sehr, sehr dünnen Schichten messen kann. Das Dumme ist nur, dass die Bauteile sehr teuer sind. Das heißt, die mussten alles unglaublich gut vorplanen, haben vorweg auch noch eine Computersimulation, das alles durchgespielt. Das heißt, sie haben also ein Gerät entwickelt und haben zusätzlich auch noch eine Simulation entwickelt.
Das war jetzt ein Beispiel aus einer Fachhochschule. Geht's denn an der Uni im Studiengang Photonik auch so praktisch zu oder ist es dann eher ein bisschen vergeistlicht, verkopft?
Ja, also es geht durchaus auch praktisch zu. Also es gibt die Möglichkeit, praktisch zu arbeiten. An der Uni Jena zum Beispiel wird sogar auch eine Diplomarbeit ausgeschrieben, wo es darum geht, die Eigenschaften von speziellen Wellenleitern zu untersuchen. Aber es muss nicht praktisch sein. Man kann sich auch der ganz theoretischen Physik widmen. Und das heißt zum Beispiel Problemen nachhängen, die zum Teil schon fast 100 Jahre alt sind. Also eben, dass es gibt einen Nachweis, dass Licht aus Wellen besteht und es gibt einen Nachweis, dass Licht Teilchen sind. Beide Theorien passen aber absolut nicht zusammen. Und ich glaube, wem es gelingt, diese beiden Theorien in einem großen Gebäude, Denkgebäude zusammenzudenken, das ist dann so ein Anwärter für einen Nobelpreis.
Das ist ja schon ein hohes Ziel. Wie sind denn die ganz normalen Aussichten für ganz normale Absolventen?
Ja, selbst da sind die sehr gut, weil die photonischen Techniken im Moment ein Wachstumsmarkt sind und die Forschung daran wird ja auch gerade von der Bundesregierung gefördert und für die Absolventen ist das sehr gut. Also Kurt Meiner erzählte zum Beispiel, dass alle seine Kommilitonen direkt nach der Uni eine feste Stelle gefunden haben und mit einem Jahresgehalt von ab 45.000 Euro auch durchaus ziemlich ordentlich verdienen. Und Kurt Meiner selbst hatte sogar schon den Vertrag in der Tasche, noch bevor er seine Diplomarbeit fertig hatte. Und das soll häufiger vorkommen. Also ich glaube, da muss man sich dann keine Sorgen machen.
Andrea Heinze war das über das Studium der Photonik. Wenn Sie jetzt sagen, die Infos und Beiträge der Sendung, die will ich nochmal nachhören. Kein Problem, gibt's natürlich wie immer bei uns im Netz unter www.deradiowissen.de. Außerdem natürlich weiterführende Infos und eine Linkliste zum Fach. Und damit geht mein Studium zu Ende. Nächste Woche, da kümmern wir uns jeden Tag ab 13.30 Uhr um was ganz anderes, um den Studiengang Maskenbild nämlich. Da haben sich die Star Wars-Macher allerdings es doch ein bisschen einfach gemacht, denn bei ihrem Photonik-Filmspektakel, da reicht ja ein Papierkorb. Ich setze ihn nochmal auf hier.
Hier verabschieden sich Thilo Jahn in der Redaktion, Uwe Bräunig in der Technik, Armin Himmelrath im Studio und die anderen, die haben während der Sendung ja einen kleinen Laser gebastelt. Luke, das ist doch kein richtiger Laser, kein Schwert, das ist doch nur ein Küchenmesser.